Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 12. Mai, Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessart und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Und ich sage herzlich willkommen in der Rennwoche. Das werden wir oft sagen in den kommenden Wochen, denn es stehen richtig, richtig starke Monate an, kann man sagen.
Es ist noch Frühling, aber der Triathlon-Sommer steht bevor.
Volle Pulle. Die großen Rennen stehen an und die Aufgalopprennen für diese großen Rennen. Und natürlich gucken wir auch ein bisschen zurück, was am vergangenen Wochenende so Spektakuläres los war. Ja, haben wir einiges zu tun heute. Straffes Programm, fantastische Leistungen werden eingeordnet und es wird vorausgeschaut auf spannende Rennen. Und bevor wir das machen, haben wir den Presenter der heutigen Folge für euch. Und der Presenter dieser Folge ist In Silence. Passender könnte der Zeitpunkt kaum sein, denn die Triathlon-Saison, wir haben es gesagt, die nimmt richtig Fahrt auf. Die ersten großen Rennen stehen an, Trainingslager, vielleicht noch um den letzten Schliff sich zu holen, die laufen. Und genau dafür hat In Silence ein starkes Angebot für euch zusammengestellt. Nämlich mit dem Rabattcode LAKTAT spart ihr vom 12. bis einschließlich 24. Mai 15% auf das gesamte Sortiment auf insilence.com. Ausgenommen sind nur bereits schon reduzierte Artikel. Aber ja, reduzierte Artikel. Wir wollen natürlich auf die Neuigkeiten gucken. Das machen wir gleich. Ich sag euch schnell noch, wer In Silence ist. Oder muss man das eigentlich überhaupt noch im Triathlon vorstellen? Ich glaube nicht. Ich mach's trotzdem. Die Hamburger Marke steht für ihre Performance-Socken. Dafür sind sie bekannt. Von der Merino-Socke für den Winter über knallige Running-Socken bis hin zu den ultraleichten Ultralight-Socken, Ultralight-Modellen, die bei Triathleten, also bei mir zumindest, sind meine Lieblingssocken, aber da sind die Geschmäcker auch, gehen ein bisschen auseinander. Die Ultralight-Modelle für harte Intervalle, lange Rides und heiße Rennen. Und ich habe es gesagt, es gibt was Neues von In Silence und eben aus diesem Bereich der Ultralight-Socken. Es gibt neue Motto-Socken, die Motto-Socks aus der Ultralight-Serie. Und das sind Modelle mit flotten Sprüchen, würde ich mal so sagen. Mit einem kleinen Augenzwinkern und einer Portion Humor. Und es gibt verschiedene, nämlich die Mottos Pain Train, Zone 2, Extra Mile und Coffee Ride. Alles natürlich unterschiedliche Designs. Welcher wäre dein Favorit?
Pain Train.
Ja, ich schwanke auch. Bei mir schwankt es immer zwischen Pain Train oder Coffee Ride. Mal das eine, mal das andere. Zone 2 ist, also Extra Mile, das lege ich mal zur Seite. Da sprechen wir nachher drüber noch, über Extra Meilen. Und Zone 2, ja, who cares, würde ich sagen. Von daher wäre es der Pain Train. Ist auch ein gutes Design. Schaut euch das an. Natürlich auf insilence.com. Und wir haben es gesagt. Wenn ihr Interesse habt an diesen Socken, dann hat In Silence jetzt ein Pre-Order sozusagen aufgesetzt und verschickt werden dann die Sachen im Juni. Also egal, ob ihr euch ob ihr jetzt neue Race-Day-Socken braucht für euer A-Rennen oder einfach ein bisschen mehr Style in euer ganzes Training bringen wollt und in eure Saison, dann seid ihr da genau richtig. Also jetzt Pre-Order bestellen und dann im Juni wird ausgeliefert und wenn ihr das Ganze mit dem Code LAKTAT macht, dann bekommt ihr vom 12. bis zum 24. Mai 15% Rabatt. Alles auf insilence.com und die Infos gibt's wie immer in
den Shownotes.
Richtig. So, ja, ich hab's gesagt, wir gucken zurück, schnell gucken wir zurück auf ein rasantes Sprintfinish.
So, ich wusste, dass du es genau so machst.
Ich musste rein, also als mich das erreicht hat, so am Wochenende, habe ich gedacht, so ja, das ist es doch. Das sind diese Momente, die dann immer eingehen in die Triathlon-Geschichte. Gibt's ja auf der Kurzdistanz immer mal wieder solche Sprints. Wenn da so viele Leute auf Zielbanner zulaufen, dann wird's spektakulär. Laura Lindemann hat den Weltcup in Chengdu gewonnen und ja, eben dieses besagte Sprintfinish.
Ja, es ist mal, also Laura Lindemann gewinnt einen Sprint mit drei Athletinnen. Man könnte
da klingelt
denken,
doch was.
Das ist doch schon mal passiert, richtig. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat sie da das Gold für Deutschland sicher gemacht und jetzt ja ihren ersten Weltcupsieg wieder eingefahren in ihrem, ja, man kann schon sagen, Comeback, ja?
Ja, kann man schon sagen, glaube ich.
Und gegen eine Athletin, die einen sehr bekannten Namen hat, das war Kate Wolf, und gegen Valentina Riazova, die ja unter neutraler Flagge startet im Moment noch, ist eigentlich russische Athletin, die auch lange geführt hat, das Rennen, und eigentlich schon zwischendurch wie die sichere Siegerin aussah. Aber dann dachte sich Laura, nee, das will ich mir nicht nehmen lassen.
Und es war tatsächlich wirklich so knapp, dass es die gleiche Zeit gab für 1 und 2, aber eben das Zielfoto herhalten musste, um es zu sehen. Und wenn man das dann sieht, das sind hier immer diese Bilder, die es jetzt gibt dann, und dann ist es ja wirklich der entscheidende Körperteil, wenn der Oberkörper dann als erstes auf der Linie ist, und dann ist es wirklich nur so haarklein. Und ich habe es mir natürlich so oft angeguckt von vorne, und irgendwie habe ich auch auf keinem Bild so richtig gesehen, dass es Laura Lindemann tatsächlich ist. Man hat immer das Gefühl, die Füße sind noch nicht ganz vorne, aber das ist eben nicht das Entscheidende gewesen in diesem Fall.
Ja. Man kennt es ja auch von anderen Sprintfinishes, also was mir jetzt als erstes einfällt, wäre Lena Meissner, Caro Pole im vergangenen Jahr in Schweden, Kyle Smith und Martin van Riel bei den T100 San Francisco, Rudy von Berg und Linus Sanders in Oceanside.
Ja, und immer wieder gut. Immer wieder gut. Naja, und natürlich, je länger die Distanz wird, desto bitterer wird es irgendwie, denn, wenn man es dann mit so einem Zentimeter verliert. Aber ja, es ist immer wieder für die Zuschauer, es ist einfach spektakulär, und war gut anzusehen.
Ja, und für Laura Lindemann generell auch ein wichtiger Erfolg. Wieder hatte ja nach den Olympischen Spielen auch ein bisschen Zeit gebraucht, um sich erstmal vom Sport so ein bisschen distanzieren, um mental auch wieder klarzukommen, weil das war natürlich, dieser lange Fokus. Wir sprechen ja immer darüber, diese Olympischen Spiele, wie lange man sich darauf vorbereiten muss. Bei ihr waren das ja auch mindestens 10 Jahre, wenn nicht sogar länger, die klar auf diesen Moment festgelegt waren von den Olympischen Spielen. Und wenn das Ziel dann erstmal erreicht ist, man kennt das vielleicht selber, wenn man den Wettkampf gefinisht hat, dann fällt man erstmal in so ein Loch und muss erstmal wieder ein bisschen Motivation finden, um dann auch wieder ins Training zu kommen und weiterzumachen. Dieser Post-Race-Blues, der war dann nochmal auf diesem Level nochmal ein ganz anderes Niveau, und Laura Lindemann hat einfach das vergangene Jahr gebraucht, um ja auch wieder mental die Batterien aufzuladen und wieder in den Sport zurückzufinden, und das hat sie schon gezeigt, auch Anfang dieses Jahres beim Weltcup auf Lanzarote, wo sie Dritte wurde, beim WTCS-Rennen Samarkand 15. geworden und ja, jetzt wieder den ersten Sieg eingefahren.
Ja, sie hat sich auch danach so geäußert im Interview, wenn ich das richtig erinnere, jetzt ist auch tatsächlich, dass sie gesagt hat, sie musste erstmal gucken, ob sie überhaupt wieder Rennen machen kann, ob sie die Motivation dafür wiederfindet, so, und das, ja, scheint ihr, sie war ganz abgeklärt, so, ne, so nach dem Motto Haken dran, Sprint läuft offensichtlich, ne, da kann sie sich drauf verlassen, und du hast es ja gesagt, gegen starke Konkurrenz, also das ist auf jeden Fall ja ein gutes Vorzeichen, mit dem man so wieder in die Saison starten kann, wenn die ganz großen Rennen kommen dann.
Ja, und am Wochenende ist ja schon wieder das nächste Kurzdistanzrennen, wieder WTCS in Yokohama, und mal schauen, wofür es dann reicht.
Ja, wild, wild, wild. Ja, Chengdu war das eine. Die andere große Nachricht im Triathlon ging dann auf die eine, sagen wir mal, von der Distanz eine Stufe weiter von der Mitteldistanz, und der entscheidende Protagonist war Sam Long, der schon vorher ja angekündigt hat, das hat ihn alles gewurmt irgendwie, wie der Saisonstart jetzt so ein bisschen gelaufen ist, und er wollte eigentlich seine gute Form zeigen, und er hat gesagt, ja, jetzt legt er richtig los, und er macht das Double auf der 70-3-Distanz diese Woche Florida, nächste Woche Chattanooga, oder diese Woche Chattanooga, Back-to-Back-Rennen, und ja, er hat gewonnen, er hat's geschafft, und nicht nur das, sondern, und darüber werden wir sprechen, er hat eine Radzeit hingelegt, die schnellste Ironman 70.3 Radzeit bisher war, die es gegeben hat, 1:49:32, und die hat er hingelegt. Und das Ding damit quasi die Grundlage für seinen Sieg gelegt. Es wurde dann immer, wie so oft, es gibt ein kleines Sternchen bei der Sache.
Also von der Länge her passt es eigentlich soweit alles ganz gut. 89 Kilometer, also auch da alles, ist einfach eine stabile Zeit, 1:49. Aber ich glaube, Sam Laidlaw war bei einem Challenge-Rennen nochmal schneller als er.
Ja, aber das wird sozusagen nach längerer Diskussion nicht wirklich anerkannt, weil die Strecke viel, viel, viel zu kurz gewesen ist in London wohl offensichtlich, was so GPS-Aufzeichnungen zeigen. Von daher, aber sagen wir, also wie auch immer es jetzt gewertet wird, Frederik Funk hatte sich auch einmal kurz in die Dings eingeschaltet, glaube ich, in die Diskussion. Der hatte auch schon mal, aber der hat von sich aus gesagt, meine Strecke war zu kurz. Hier, das scheint zumindest so die Strava da wiederzugeben, die Strecke war okay, und von daher kann man das schon sagen. Und bei einem Ironman 70.3-Rennen, den Rekord hat er auf jeden Fall. Und es ist natürlich immer so eine Sache mit Rekorden, ne? Es ist natürlich nie vergleichbar und nie, es sind immer andere Rennen. Hier haben wir jetzt den Sonderfall, dass das Schwimmen verkürzt wurde. Auf wie viel, das weiß man auch gar nicht so hundertprozentig genau. Es hieß ein Kilometer, also statt ein Kilometer, statt 1,9.
Aber auch dafür sprechen die Zeiten dann nicht.
Genau, das war es wohl nicht. Es sind, wie viele es war auch immer waren, man hört verschiedene Sachen, 600, 700 Meter, wie auch immer. Spielt am Ende, glaube ich, aber auch für die Radzeit keine so ganz entscheidende Rolle. Ich finde, man muss da schon so noch mit den Unterschied machen, wenn ein Rennen ganz ohne Schwimmen stattfindet und das komplett gecancelt wird, dann ist es auch noch was anderes. Hier hast du ja quasi den Aufwand des Schwimmens und ob du jetzt die paar hundert Meter noch mehr schwimmst oder nicht. Ich glaube, das macht solche Athleten, führt sie ja nicht an, sagen wir mal jetzt, an ihre Grenzen, dass es dann danach nicht mehr laufen kann oder beziehungsweise Radfahren kann und danach laufen kann. Das ist glaube ich, eher... Ja, muss man irgendwie immer mit erwähnen, sozusagen.
Bei der Mitteldistanz ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes, weil da ist es dann nur ein Kilometer, den du dann nicht geschwommen bist. Und das ist für die Profis, die dann 30 Kilometer die Woche schwimmen, denen ist es dann auch egal. Bei einer Langdistanz sind es ja dann, wenn es jetzt 800 Meter waren, sagen wir einfach mal, dann sind es ja schon 3 Kilometer. Das ist ja schon doch nochmal eine andere, auch körperliche Belastung. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass er die Zeit auch mit einem Kilometer noch mehr schwimmen hätte fahren können. Und unser Kollege Lars hat das den Rekordradsplit auf Trimark.de nochmal zusammengefasst und analysiert. Und wir wollen natürlich nicht allzu viel daraus verraten, aber Average Power 355 Watt, Normalized Power 361 Watt.
Ja, und es gibt noch ganz viele, also interessanterweise war es so, dass Sam Long gesagt hat, wenn ich mehr als 500, also er hat quasi dazu aufgerufen zu sagen, hey, okay, ist das jetzt der Rekord? Ich weiß es selber nicht. Ja. Sag mal an, schickt mir ruhig in die Kommentare und wenn wir über 500 Kommentare kriegen auf Strava, dann zeige ich meine Powerfiles und das hat er dann tatsächlich auch gemacht und hat Einblicke in seinen Training Peaks gegeben. Und weil natürlich wollten die Leute es wissen. Und da stehen natürlich ganz viele Sachen drin. Man kann auch noch Rückschlüsse ziehen. Steht alles auf trimark.de. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Triathlon Plus Abonnenten seid. Und das solltet ihr sein. Das sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Dann findet man nämlich solche Daten und Auswertung. Und ja, dann sieht man, dass da ganz schön... Ja, wie soll man sagen, die Wattwerte an sich, das ist natürlich dann das eine, man kann sich natürlich fragen und unter diesem Motto steht Lars Artikel dann auch immer, wie ist es dazu gekommen sozusagen, ne? Also die reine Power ist natürlich nur die eine Sache, aber die Frage ist natürlich, wie aerodynamisch sitzt er auf dem Rad, was waren für Wetterbedingungen, ne? wie stand der Wind und so weiter, das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Was man sagen kann, es war auf jeden Fall eine Bombenzeit, die man auch erstmal, sagen wir mal so, für sich genommen eine starke, richtig starke Radleistung ist. Aber man muss ja immer noch im Hinterkopf haben, da fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch der Lauf. Und den muss natürlich auch Sam Long hinten im Hinterkopf haben. Und ja, es war jetzt kein, wie soll man sagen, es war keiner dieser Läufe, die wir jetzt von Christian Blumenfeld und Konsorten sehen, aber es war schon eine bärenstarke Laufzeit auch hinten drauf.
Ja, 1:10 ist er gelaufen, ist zwar in Anführungsstrichen nur die 5 beste Laufzeit dann gewesen am Tag, aber Connor Weaver, der dann 8. geworden ist mit einer 1:09, war dann auch nur 1:20 schneller. Und ich glaube, für Sam Long ist so eine 1:10 eigentlich ja schon ganz ordentlich wieder. Also in Oceanside dieses Jahr ist er eine 1:11 gelaufen, vergangenes Jahr auch war die schnellste Halbmarathonzeit auch eine 1:10. Also ist er da auf jeden Fall schon mal wieder auf einem guten Level unterwegs und es ist ja auch erst Mai, das muss man ja auch bedenken. Vielleicht kann er ja da im Laufe des Jahres noch was drauflegen.
Ja, und am Ende gibt es natürlich auch noch sowas wie Rennverlauf und Renndynamik und so, das darf man natürlich auch nicht, wenn man immer die Zahlen isoliert betrachtet, das ist natürlich auch ein Rennen und wenn man vorne ist, ist man vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht für Seth Ryder und Mark Dubrick, die 2. und 3. geworden sind, das sind so Kandidaten, die sich wahrscheinlich eher geärgert haben, dass das Schwimmen verkürzt wurde, vor allen Dingen Mark Dubrick.
Mark Dubrick.
Da ist natürlich die Chance sozusagen, einen richtigen Abstand schon rauszuschwimmen, ne? Das funktioniert ja schon auf der Mitteldistanz.
Und auch da muss man jetzt, also das sieht man einfach schon auf den ersten Blick, Mark Dubrick, zweitschnellste Schwimmzeit, 7:14 für die Distanz, die es dann war am Ende. Sam Long 8:32, also alleine schon auf dieser kurzen Strecke 1:15 abgenommen. Und das wäre ja auf die volle Distanz, wären das mindestens 3 bis 4, vielleicht sogar 5 Minuten gewesen.
Ja. Und wenn man dann auf die Overall-Zeit guckt am Ende.
Ja, dann fehlen halt auch 3 Minuten.
Dann wäre, ja, hätte, ne? Das ist immer das bekannte Thema. War jetzt in dem Fall nicht so. Ja, so ist es. Und das ist immer das Spannende, wenn man dann auf die Dings guckt, auf die Zeiten, auf die Einzelzeiten, wer hätte wie wo landen können. Aber ja, ich finde es interessant, Sam Long, das ist ja immer das Thema, er sammelt bei diese 73-Rennen, da hat er schon so oft Siege eingesammelt, ne? Er hat auch gesagt, wieder, ich glaube auf Instagram hat er geschrieben, wieder ein glücklicher Sieg für Sam Long oder so, ne? Wo er natürlich mit einem Augenzwinkern und auch so ein bisschen Wut im Bauch, glaube ich, ne? Dass ihm das immer abgesprochen wird, ne? Wenn dann jetzt alle wieder davon reden, irgendwie so, naja, Langstanz war jetzt nicht so geil und dann so weiter, so, ja. Abwarten.
1573-Rennen hat er jetzt schon gewonnen insgesamt.
Ja. Es ist, der ist auch schon ja unfassbar lange Triathlet.
Ja, auch schon mit einem unfassbar jungen Alter ist er ja auch schon Profi geworden und hat dann ja auch schon in den ersten Jahren auch viele Langdistanzen gemacht, auch als Age-Grouper war das ja noch und hat ja dann auch am Anfang immer eine dicke Lippe riskiert, auch so kennt man ihn halt.
Ja.
Und ist den älteren Profis ein bisschen auf die Pelle gerückt, sagen wir mal. Aber so ist er halt und das.
Aber wir haben es ja auch schon in Oceanside gesehen, irgendwie. Da ist er eben halt auch an die Spitze geprügelt und konnte Jonas Schomburg da einfangen. Das ist, ja, am Ende.
Hat's ihm zerrissen.
Ist dann natürlich noch jemand, ja, da hat's ihn dann wirklich zerrissen beim Laufen, aber ich finde das spannend und ich finde es auch, also für ihn freut's mich, dass er jetzt halt sagen kann, irgendwie so, ja, okay, hey, biggest legs in Triathlon oder strongest legs, die gehören dann wohl doch mir, bis der nächste kommt, aber es ist faszinierend, wir haben am Anfang der Saison oder vor der Saison ja schon viel darüber gesprochen, wird das die Saison der Rekorde und es sieht ja einfach danach aus, ne, das ist überall entweder in den einzelnen Splits oder overall irgendwo dann jetzt dann doch anfängt zu bröckeln überall und es macht das Zuschauen nur umso interessanter.
Ja, wir hätten in Texas ja um Haaresbreite schon eine neue Weltbestzeit gehabt und jetzt der nächste Rekord, der gefallen ist, die Challenge Rot kommt noch mit einem unfassbar starken Feld.
Ja, da schreit es eigentlich auch danach, ne? Wobei, das haben wir letztes Jahr nach Hamburg mit Laura Philipp, zu der wir heute auch noch kommen, hat man auch gedacht so, oh, jetzt wenn die schon da so knapp dran waren an der 8 Stunden, ne, dann könnte es doch in Rot klappen jetzt irgendwie so. Aber dann war wieder eben diese Renndynamik da, ne, die das nicht notwendig macht und dann passiert sowas auch nicht. Aber ich glaube, aber wenn man den Leuten auch zuhört, auch Christian Blumenfeld zum Beispiel, der auch sagt irgendwie, ich meine, das ist ja alles gut und schön, dass er jetzt quasi auch seine Zeiten noch verbessern kann und da jetzt eben wieder auch an seiner Kosumer-Zeit ganz nah dran war, aber eben ohne Rückenströmung und so weiter und so fort. Aber er sagt, was natürlich trotzdem auffällig ist, ich bin besser geworden, ich kann da wieder ran und ich stelle diese Marken auf, aber der Abstand zur Konkurrenz, der ist nicht so wahnsinnig groß. Ne? Ja. Also ich muss auch nachlegen. Ich muss zusehen, dass ich übers Jahr jetzt, wenn ich Weltmeister werden will auf Hawaii, dann weiß er, da muss er auch noch eine Schippe drauflegen. Und dann sehen wir auch in Rot. Also das wird ein schöner Zwischenstand mit dem großen Ziel Hawaii dann für ganz viele.
Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall. Ja, das war das Rennen der Männer. Bei den Frauen siegte, ich muss mir eben aufmachen, Grace Alexander vor Vitoria Lopez und Danielle Lewis. Eindrucksvollstes Bild, was mich so erreicht hat, war Danielle Lewis, die am Straßenrand hat sie selbst gepostet, deswegen kann man es auch sagen, wie sie sich mit einem riesen Schwall übergibt am Straßenrand und danach aber trotzdem noch aufs Podium sich gearbeitet hat oder das verteidigen konnte. Aber
Podium
fand ich witzig.
Krankenhaus, ne?
Auf jeden Fall, also der war drin und hat sie gesagt, irgendwie, ich fand den Post auch so witzig, weil das erste Bild in diesem Karussell ist, irgendwie so, die mit volle Pulle. Und dann hat sie gesagt, ihr erster Gedanke war nur, naja, hoffentlich hat das wenigstens einer auf Kamera. Also, ja, der Wunsch wurde ihr erfüllt und das war ein eindrucksvolles Bild, das ich da geliefert habe.
Taktischer Gewichtsverlust fürs Radfahren.
Ja, war eher kurz vor Schluss. das war Gulf Coast. Gulf Coast, schreibt man uns auf, Gulf Coast. 73 Gulf Coast, Florida. Kommen wir zu Ja, wenn wir vorhin über Einzeldisziplinen geredet haben, kommen wir zur Lieblingsdisziplin einer Triathlon-Rentnerin, die immer noch kein Comeback gibt, obwohl sie so immer noch so starke Leistungen abliefert. Die Rede ist wieder von Anne Haug. Nachdem wir sie ja schon auf Lanzarote jetzt auf dem Podium gesehen haben beim Volcano-Triathlon, zweite hinter Lucy Charles Barkley, war dieses Wochenende mal Laufen angesagt für Anne Haug.
Ja, Anne Haug war mal wieder in ihrer Heimat in Bayreuth unterwegs und hat da beim Meisels Fun Run mitgemacht und den Halbmarathon bestritten und der Meisels Fun Run war auch, hat sie geschrieben, eines der ersten Rennen, das sie gemacht hat, auch als Profiathletin und als Athletin generell, und ist da den Halbmarathon gelaufen, in einer Stunde 15:50 hat das Frauenrennen gewonnen, hat fast das Rennen overall gewonnen, nur zwei Männer waren schneller als sie und danach hat sie wieder so einen typischen Anne Haug-Kommentar losgelassen. Ich hab's nicht gerade vor Augen, aber es war so quasi, ich hab's versäumt, mich am ersten Mann festzubeißen und hab ihn dann verloren. Aber Hauptsache, der Motor wurde mal wieder durchgeblasen.
Ja, und sie hat dann auch gesagt, sie wäre gerne noch viel, viel schneller gelaufen. Auf der zweiten Runde musste sie aber die 10-Kilometer-Läufer sozusagen überholen und musste sich durch den Verkehr dann durchwuseln. Also von daher, das hat sie noch so ein bisschen Zeit gekostet, aber trotzdem, und das finde ich dann auch mal wieder so witzig, hat sie auch gesagt, die holt dann ja trotzdem alles raus, ne? Also sie läuft dann ja voll auf Zug.
Und sie war nur 2 Sekunden über ihrer Zeit von 2023, wo sie den Halbmarathon ebenfalls gewonnen hat und wo sie ja noch Vollzeit-Profiathletin, ich glaube, sie ist immer noch Vollzeit-Profiathletin, aber sie macht halt keine Wettkämpfe mehr.
Anscheinend, ne? 43 mittlerweile, das darf man ja bei Triathletinnen und Triathleten immer sagen. Und es scheint aber wirklich, dass sie da überhaupt gar keine Abstriche macht, offensichtlich. Nee. Warum auch?
Ich glaube, die hat einfach so weitergemacht und macht halt keine Wettkämpfe mehr, weil dazu...
Die macht sie ja jetzt wieder. Ja, aber ich bin gespannt, ob sie dann sagt, jetzt, ja okay, Ziel erreicht irgendwie so, die von ihren ja richtig langjährigen Sponsoren sozusagen die Veranstaltung jetzt hier gemacht. Wer käme denn da noch in Frage? Müssen wir mal überlegen. Gibt's noch... Müsste man mal beobachten. Also da bin ich wirklich gespannt, ob sie durch das Jahr sich noch öfter zeigt oder ob sie sagt, irgendwie das reicht jetzt auch. Ich meine, das ist doch verschwendete Form, wenn man jetzt quasi im Mai aufhört, wenn man so in Schuss ist.
Dann könnte man auch mal bei der Challenge Rot starten, wenn man Bock hat.
Das wäre auch.
Ja, oder sowas wie ein Marathon, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen.
Ja, hatte sie ja ganz früher schon mal gemacht. Solo-Marathon. Ja, Solo-Marathon, ich weiß nicht, ob sie da noch den Drive hat, das richtig raufzulegen. Das ist ja, haben ja jetzt einige versucht oder eben auch gemacht. Ne? Sam Laidlow eher gescheitert oder gescheitert und Alexi, über den haben wir auch noch sprechen heute, grandios in Erfüllung gegangen, der Traum, mit richtig, richtig viel harter Arbeit. Finde ich persönlich immer spannend, irgendwie zu sehen, also auch um zu sehen, wie groß die Unterschiede dann eben doch noch sind zur Marathon-Weltspitze, wo ja jetzt auch die Rekorde gepurzelt sind.
Ja.
Das ist immer schon noch sehr beeindruckend. Ja, Stichwort beeindruckend, da geht es dann auch um Laufen. Einige würden es in Anführungsstrichen setzen, eine große Diskussion ist entbrannt, aber dazu später mehr. Ada Sachi hat am Wochenende eine Mammutaufgabe hinter sich gebracht. Einen Lauf aus dem Death Valley, aus dem Badwater Basin heißt es, glaube ich, einen der heißesten Punkte der Erde, zum Santa Monica Pier. 600 Kilometer mit rund 6000 Höhenmetern. Und der Plan war, das Ganze in 96 Stunden zu machen. Der ist nicht ganz aufgegangen, aber dafür einiges andere. Er hat es durchgezogen und war sowas wie die Social Media Sensation des Wochenendes. Gesponsert das Ganze, an wem es komplett vorbeigegangen ist, von Red Bull. Und ansonsten kann man fast sagen, relativ unspektakulär. Loslaufen und irgendwann ankommen, weil am Muttertag Mama auf dem Santa Monica Pier wartet und da kann man dann zusammen ein Eis essen. Und das Ganze halt eben aber durchgängig verfolgt, Livestream, Kameras, selbst bei den Schlafpausen, selbst bei den ganz dunklen Momenten, die Kamera war halt immer da, immer beim Laufen, immer drauf. Und das hat sehr, sehr viele Menschen beschäftigt und auf Trab gehalten, dieser Livestream. Und ja, aus Mediensicht betrachtet ein mega voller Erfolg. Zwischenzeitlich haben mehr als 2 Millionen Menschen diesen Stream angeguckt, wie da jemand durch die Wüste läuft, geht, joggt. stehen bleibt, versucht sich irgendwie weiterzukämpfen. Und er selbst hat seine Followerzahl, die vorher schon sehr beachtlich war, von 1,3 Millionen auf mittlerweile 2,5 Millionen hochgeschraubt mit dieser Aktion. Und was ich so gehört habe, auch aus dem eigenen Umfeld, mein Sohn zum Beispiel saß vorm Fernseher und hat diesen Stream angeguckt, hat mich Tage vorher angesprochen, hat gesagt, hast du davon gehört? Ich hatte nicht davon gehört bis dahin, ich war nicht so in der Welt unterwegs, aber er hat es mir dann erzählt, weil wir waren da im Urlaub, ich kenne das Death Valley, ich kenne den Santa Monica Pier, ich bin da selbst gelaufen und habe gedacht, so ja okay, ich guck's mir irgendwann mal an, und der hat es wirklich geschafft mit dieser Aktion, ganz, ganz, ganz viele Menschen vor die Bildschirme zu bekommen, die einfach jemandem dabei zugucken, wie er eben versucht, diese Strecke hinter sich zu bringen. Und ich habe für sowas immer große Begeisterung. Ich habe mir dann auch den Schluss, habe ich mir dann auch angeguckt, habe geguckt, Santa Monica Pier und sowas, hatte auch alles so ein bisschen was von Forrest Gump. Ganz viele andere Influencer und Fans und weiß was ich, hinter ihm hergelaufen in so einer Traube, bis er dann da angekommen ist. Und ja, wie gesagt, das angepeilte Ziel nicht erreicht, aber das spielte auch da nicht so eine wirkliche Rolle. Und was mich dann im Nachgang tatsächlich echt so ein bisschen überrascht hat, und darüber würde ich gerne mit dir reden, ist die Kritik, die daran aufgekommen ist. Dann auf der einen Seite natürlich diese wahnsinnige Begeisterung, aber auch ganz vielen so, ich fasse es mal jetzt so zusammen, Stimmen, ja, ist das wirklich ein Vorbild? Ist das wirklich Ausdauersport? Ist das nicht was, wo man sagen muss, hey, das ist doch kein richtiges Laufen? Warum kriegt der so viel Aufmerksamkeit? Warum steckt Red Bull da die Kohle rein und nicht in richtigen Sport? Und. Das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Auch, wir brauchen die Namen jetzt hier nicht nennen, aber auch prominente Läufer, Leute aus der Läuferszene, aus der Triathlon-Szene, die auch recht haben. Es gibt Ultraläufer, die das viel, viel schneller machen und die viel krassere Sachen, und Ultraläuferinnen auch, die wirklich, wenn man das sportlich betrachtet, ganz andere Zeiten dahin nageln können. Aber er hat eben jetzt diese Aufmerksamkeit gekriegt. Und ich war irritiert davon, dass man das so kritisch sieht.
Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich verstehe die Kritik dahingehend auch nicht, weil erstmal ist es ja eine beeindruckende Leistung. Wer hat schon mal 600 Kilometer am Stück hintereinander, also am Stück bewältigt? Jetzt mal abgesehen von dem Zeitziel, das hat er halt nicht geschafft. So what? Er ist ja trotzdem ins Ziel, er hat es ja trotzdem geschafft, diese 600 Kilometer. Und natürlich kommt ihm da auch so sein Standing als Influencer irgendwie zugute, weil man hat schon eine große Followerschaft. Und dann ist natürlich auch die Aufmerksamkeit besser. Red Bull weiß natürlich, da gibt es eine große Followerschaft. Es würde sich anbieten, das als großes Event zu vermarkten, das, wie du gesagt hast, ja rund um die Uhr mit Kameras live zu verfolgen. Einfach auch, ja, aus Marketinggründen hat es sich ja unfassbar gelohnt. Ja, ich glaube, der Stream hat mittlerweile schon 60 Millionen Aufrufe oder noch mehr insgesamt. Wahrscheinlich sind es schon 20 Millionen mehr in der Zeit, wo wir gerade reden. Ich habe es auch am Anfang nicht so richtig mitbekommen. Ich wusste zwar, dass das irgendwie passieren wird, aber mich hat es auch nicht so interessiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Die sind vielleicht schon zu alt. Auch du, mein junger Padawan.
Ja, also natürlich, 600 Kilometer Läufe, das haben bestimmt auch schon andere Leute gemacht, und es ist nicht auch keine andere Laufveranstaltung als ein Marathon zum Beispiel. Da guckt man ja auch einfach nur einem zu, der läuft. Dann sind es zwar nur 2 Stunden und nicht 127 oder wie viel es am Ende waren, aber im Prinzip ist es ja das Gleiche, und ich glaube, das Gute an dieser Aktion ist einfach, dass er vor allem viele junge Leute auch erreicht hat. Und ich habe dann auch mich ein bisschen eingelesen und so, und es war ja auch viel in den Kommentaren beziehungsweise im Chat dann auch Leute, die mir geschrieben haben, ich gucke gerade im Englischunterricht zu oder ich gucke gerade im Matheunterricht zu. Und das ist ja eigentlich, okay, das will man natürlich nicht eigentlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht auf den Unterricht konzentrieren. Aber eigentlich will man ja auch die jungen Leute wieder für den Sport begeistern. In Zeiten, wo immer wieder geredet wird von, die Jugend ist übergewichtig und keiner macht mehr Sport und alles drum und dran, die Vereine haben keinen Nachwuchs mehr, ist doch so eine Aktion eigentlich genau das, was man braucht, um möglichst viele Leute zu erreichen, vor allem junge Leute, und sie wieder an den Sport zu bringen, sie zu motivieren, selber vor die Tür zu gehen, laufen zu gehen, was auch immer, Krafttraining zu machen. Adasachi ist ja auch viel im Kraftsport unterwegs, macht ja auch dieses Hybrid-Athlet, quasi ist ein Hybrid-Athlet, was so in den vergangenen Jahren auch auf Social Media mehr so aufgekommen ist, einfach diese Verknüpfung von Kraftsport und Ausdauersport. Und ich glaube, das ist doch eigentlich genau das, was man erreichen will. Und deswegen, finde ich, hat sich die Aktion ausgezahlt, weil man einfach so viele junge Leute auch auf der ganzen Welt erreicht hat. Das ist ja auch, hat ja türkische Wurzeln. Ich glaube, Hamid Altintop ist sogar in die USA geflogen, um ihm ein Trikot von der türkischen Nationalmannschaft irgendwie zu überreichen. Ja. Und es ist unfassbar, wie viel Aufmerksamkeit da einfach auch auf den Ausdauersport generell wieder zugekommen ist. Ist doch eigentlich genau das, was wir alle wollen.
Absolut. Und ich meine, wenn dann die Kritik heißt, ja, aber das ist doch gar kein Ausdauersport. Das ist ja quasi, wenn da jemand durch die Wüste wandert, was hat das mit Sport zu tun? Wenn einer jetzt gesagt hätte, ich wandere das nach Hause, wäre es ja auch nicht so spektakulär gewesen. Das ist für mich echt bla bla. Es ist ja auch wirklich vollkommen egal. Wenn die Jugend oder wer auch immer sich einfach nur dadurch begeistern lässt, dass da jemand sich ein Ziel setzt und es dann durchzieht, auch wenn er es verpasst hat, das, was er sich eigentlich
und
vorgenommen hat.
Und dann das auch durchzuziehen.
Und das einfach durchzuziehen und irgendwas zu machen. Das ist doch ein Vorbild. Also finde ich, also das ist, da ist es vollkommen egal, wie lang das dauert und so weiter. Und er hat es auch selber gesagt, ich habe so ein bisschen reingeguckt dann unterwegs, wo es dann wirklich haarig wurde, hat er gesagt so, ja, es ist jetzt auch echt schwer, aber ich mache jetzt einfach nach dem Motto, jeder Schritt bringt mich meinem Ziel näher. Und ein Schritt vor den anderen und irgendwann bin ich da. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz hier schon gesagt habe, weil ich den auch aus der Ultraszene so gelernt habe. Und es stimmt ja. Aber man muss sich dann auch drauf einlassen und man muss es dann auch durchziehen. Ne? Dann funktioniert das. Dann funktioniert's. Jeder Schritt bringt dich deinem Ziel näher. Und wenn Leute sich davon jetzt inspiriert fühlen, weiß was ich, mehr Krafttraining zu machen, weil sie gesagt haben, hey, der sieht cool aus, ich will auch so aussehen, ich will mich bewegen, ich will auch spazieren gehen, wie auch immer. Ganz im Ernst, es fängt doch jetzt keiner an und läuft 600 Kilometer, deswegen, also dies von wegen schlechtes Vorbild. Und selbst wenn man sich daran taugt, dann bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber alles, was zu Bewegung motiviert, alles, was zu Sport motiviert, alles, was sich zum Ziele setzen motiviert, kann aus meiner Sicht nur gut sein. Deswegen habe ich das null verstanden. Wie man es dann auch noch mit finanziellen Sachen verknüpfen kann, habe ich nicht verstanden. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, war vielleicht auch so, weil ich sehen wollte. Ich sitze hier noch in Sportklamotten, komme gerade von der Elbe und mir sind ungelogen 10 Leute entgegengekommen beim Laufen oder haben mich überholt, wo du genau sehen konntest, das sind keine Läufer. Das sind Leute, die haben ihren Jogger rausgeholt, die haben irgendeine Sporthose an, irgendwelche Schuhe, die kein Läufer anzieht und so weiter. Lass es Zufall sein. Vielleicht waren es aber auch Leute, auch junge Leute mit Kapuzenpullover dabei, wo ich gedacht habe, wer weiß, vielleicht haben die sich motivieren lassen von dem Ding und haben gesagt, ey, heute Nachmittag gehe ich laufen. Ja. Dann wäre es ein voller Erfolg.
Das ist ja genau das Schöne daran, Leute zu motivieren, sportlich zu sein, sich zu betätigen, vor die Tür zu gehen und ja, einfach an sich zu arbeiten und sich zu verbessern. Das ist doch das, was wir alle wollen und weswegen wir das hier alles machen.
Ja.
Und ja, ist einfach schön anzusehen, dass man auch, ja, auch in diesen Zeiten, sage ich mal, wo die Gesellschaft sehr gespalten ist, ich will jetzt nicht zu politisch werden oder so, aber die Leute wieder vereint und irgendwie an was glauben lässt
dass die Leute
und auch an
was
sich glauben lässt.
Sich was für irgendwas begeistern.
Ja.
Lass es sein, was es will und lass es dann eine Marke mit verknüpft sein und keine Ahnung, da könnte man jetzt bei 1000 Sachen anfangen, die man kritisieren will, aber ich finde, dass es was schafft, wo junge Leute sagen, ey, guck mal, was der macht. Und sich dann einig sind und sozusagen daran sich darüber begeistern. Und also das fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Hat mir Spaß gemacht, das zuzugucken. Und naja, ich bin sowieso so gestrickt, dass mir dann immer solche Sachen durch den Kopf kommen. Nein, keine Angst, 600 Kilometer auf keinen Fall. Aber wie gesagt, wer da schon mal war im Death Valley da unten und weiß, was es bedeutet, da rauszulaufen, ist einfach, das macht es noch viel krasser. Also sehr, sehr, sehr starke Aktion, finde ich. Und jetzt verraten wir euch, was man macht, um sich zu erholen.
So ist es. Als Triathletinnen und Triathleten kennt ihr das bestimmt. Müde Beine nach der langen Radeinheit, feste Waden nach dem Laufen oder verspannte Schultern vom Schwimmen. Und für genau solche Momente kann die Regeneration eigentlich ja ein bisschen gezielter eingesetzt werden. Und genau da hat Orthomechanik das Richtige für euch, und zwar den Orthomechanik Sonic, der mit hochfrequenten Schallwellen arbeitet. Das heißt, die Schallwellen sind sanfter als die harte punktuelle Druckmassage so einer klassischen Massagepistole. Die kann aber trotzdem tief ins Gewebe einwirken. Und das ist gerade an empfindlichen Bereichen wie zum Beispiel im Nacken, in Schultern oder am Schienbein besonders nützlich und auch ein sehr feiner Unterschied zu diesen, ja, wie gesagt, klassischen Massagepistolen. Den Orthomechanik Sonic, den gibt es unter orthomechanik.de. Es gibt auch eine App mit mehr als 50 Videos von Experten, die Schritt für Schritt anleiten an verschiedenen Körperteilen mit verschiedenen Aufsätzen. Außerdem bietet Automechanik 60 Tage Geld-Zurück-Garantie auf den Automechanik Sonic. Und mit dem Code TRIMAG10 bekommt ihr noch 10% Rabatt obendrauf. Alles dazu natürlich in den Shownotes.
So, wir wollen nach vorne gucken auf das kommende Wochenende. Es ist wieder Ironman Pro Series angesagt. Diesmal in Frankreich. Ironman 73 Aix-en-Provence. Letztes Jahr ein fantastisches Rennen. Dieses Jahr ein fantastisches Rennen. Das sage ich einfach jetzt schon mal, ohne dass es der Startschuss schon gefallen ist. Aber es sind tolle Namen auf der Startliste. Und gerade aus deutscher Sicht, nicht nur aus deutscher Sicht, aber auch aus deutscher Sicht, wirklich, wirklich spannend. Ja, wie diese Standortbestimmung für den einen oder anderen oder eine oder andere dann doch, das kann man glaube ich jetzt immer noch sagen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Andere sind natürlich schon mittendrin und haben quasi schon die erste Pause wieder eingelegt, aber wir sehen auch ein paar Ersttäter und Ersttäterinnen dieses Jahr. Womit wollen wir anfangen? Frauen oder Männer? Du darfst dir aussuchen.
Ich gucke gerade Rico Bogen hier schon auf meinem Bildschirm in die Augen, dann würde ich sagen.
Wir starten
doch mal mit den Männern.
Genau, du sagst es. Rico Bogen mit der 1 unterwegs.
Ja, weil? Die Nummer 1, weil Christian Blumfeld nicht am Start ist, der lässt aus nach seinem Vorjahressieg, ist in der Offseason, ich glaube, er ist beim Wings for Life Run 40 Kilometer gelaufen.
Absolut, also du sagst es, also Offseason.
Entspannter Dauerlauf.
Ja, ja, absolut Offseason.
Ja, genau, Rico Bogen, er wird auch in diesem Jahr seinen Saison-Einstieg geben, genau wie eine Frau auf der anderen Seite des Feldes, aber dazu gleich noch mehr. Und ja, die Startnummer 1 und ja, schon auch eine gewisse Favoritenrolle, die dann damit einhergeht.
Kann man, glaube ich, nicht anders sagen bei Rico Bogen. Ist auf jeden Fall immer mit Favorit. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich jetzt hier auf der 73-Distanz präsentiert, weil er auch wirklich eine richtig harte Konkurrenz, da kommen wir gleich zu, bekommt. Und er ja auch ja T100 sich da sehr rein vertieft hat in diese Strecke. Auch Langdistanzambitionen hat. Das wird eine sehr interessante Standortbestimmung auf jeden Fall für ihn. Und ja, ich meine, als wenn du mal Weltmeister warst auf der Distanz, dann sind die Augen eh auf dich gerichtet.
Auf jeden Fall. Und ich glaube für ihn, ja, es wird schon so ein kleiner Ausschlag, also ja, wird schon ein erster Richtungshinweis geben auf den weiteren Saisonverlauf auch. Er wird ja in Rot auch seine Langdistanzpremiere geben und das wäre natürlich dann auch gut, einen schönen Saisoneinstieg zu haben. Über die Mitteldistanz liegt ja auch optimal eigentlich, um nochmal so den letzten Block auch für die Challenge Rot dann anzuwerfen. Und er kriegt natürlich starke Konkurrenz, du hast es schon gesagt. Einer davon ist zum Beispiel Pierre Lecor, der in diesem Jahr auch schon auf der Langdistanz unterwegs war, hat sein Ironman-Debüt gegeben, in Neuseeland da den zweiten Platz belegt und über die Mitteldistanz ja sowieso auch ein richtig starker Athlet ist. Kommt ja von der Kurzdistanz auch, war bei den Olympischen Spielen am Start und der ja gerade auch auf der Laufstrecke dann hinten raus nochmal gefährlich werden könnte.
Ja, ich sehe gerade, steht der noch auf der Startliste oder ist der uns abhanden gekommen in den letzten Tagen noch? Ich kann ihn nämlich hier nicht mehr finden auf der, die ich mir gerade eben ausgedruckt habe.
Das wäre ja blöd.
Aber das macht, also das tut dem, dem Anspruch des Rennens, vielleicht, wir kommen doch gleich noch zu ihm, wenn wir ihn wiedergefunden haben oder eben auch nicht. Aber
er steht nicht mehr drauf.
Ne? Ja, und das müssen wir nochmal nachliefern, aber das machen wir sowieso immer im Laufe der Woche. Ne? Erfahrt ihr eh immer alles zu den Rennen und da wird es dann auch drinstehen. Aber komm, wir ziehen einfach mal ein paar Namen auf. Rudi von Berg, Jamie Riddle, Christian Höhenhaug, Justus Nieschlag, Kai Smith, Lasse Priester. Das sind schon, und man könnte auch noch weitermachen, aus deutscher Sicht auch noch andere Namen, aber lass uns einfach über so ein paar sprechen. Also ein Name, auf den ich mich persönlich sehr, sehr, sehr freue und extrem gespannt ist Justus Nieschlag.
Ja, der nach langer Zeit mal wieder an einer Startlinie stehen wird. Hatte ja auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Ja.
Musste operiert werden wegen des Blutflusses in die Beine, der verhindert war.
Genau, abgeknickte Gefäße sozusagen in der Aero-Haltung. Das hat dazu geführt, er hat es jetzt auch nochmal gesagt, dass er quasi das über die Jahre sozusagen, über die letzten Jahre, nicht nur Monate, sondern schon, wenn so rückblickend sind, schon Jahre, seine Leistung auf dem Rad unerklärlicherweise abgenommen hat immer. Also es passt nicht zu den Trainingsdaten, aber ab einer gewissen Intensität kam dann einfach nicht mehr genug Blut an und dann war der Ofen aus. Das hat er korrigieren lassen, hat das operieren lassen, eine OP, die nicht ganz risikofrei war und auch nicht mit der Chance auf, danach ist alles super. Aber es gibt eigentlich nur, es ist, so habe ich ihn damals zumindest verstanden, entweder ist alles super oder das Problem wird weiter auftreten. Und das bedeutet für ihn, ist entscheidend für ihn, wie seine Karriere jetzt weitergeht. Ja. Und deswegen ist es ein extrem wichtiges Rennen, da drauf zu gucken. Er hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, das Training lief gut, aber Justus Nieschlag ist natürlich auch nicht der Lautsprecher, der sagt, ich bin wieder da, wartet mal ab, ich werde sie alle in den Sack stecken. Da braucht man nicht drauf warten, dass das passiert. Aber ich bin wirklich, wirklich so extrem darauf gespannt, wo er sich einordnet. Und auch selbst wenn man es nicht zu hoch hängen darf, weil es natürlich das erste Rennen nach sehr, sehr langen Zeit ist, ist das ja schon echt so ein Finger. Und weil wir Rico Bogen gerade schon mal genannt haben, als Rico Bogen Weltmeister geworden ist in Lahti, da war Justus Nieschlag damals mein Favorit. Ich habe ihn damals auf die 1 getippt und habe gedacht, das ist jetzt sein Ding. Da war gerade so diese Kuddelmuddelphase. Ich werde nicht mehr nominiert von meinem Verband auf der Kurzdistanz. Komm, dann mache ich Mitteldistanz. Ja. Und ja, dann ist es eben nicht so durchgestartet, wie es sollte. Auch da hat er irgendwie gesundheitliche Probleme gehabt, von Rennen zu Rennen, irgendwas war immer. Deswegen, also bei aller Neutralität drücke ich Justus Nieschlag extrem die Daumen für seine restliche Karriere, dass es jetzt klappt, dass er da den Anschluss wieder finden kann. Und das wäre schon richtig gut. Es ist auf jeden Fall bei den Namen, die wir vorhin hier jetzt schon haben fallen lassen, das richtige Rennen, um sich einordnen zu können. Ja. Weil das ist nicht irgendwie irgendein Rennen und irgendein 73-Rennen, wo man niemanden kennt, sondern das ist halt wirklich geballte Konkurrenz.
Auf jeden Fall. Du hast auch Lasse Priester schon angesprochen, der in diesem Jahr auch schon früh in die Saison eingestiegen ist beim 73 Valencia. Auch da sich den zweiten Platz gesichert hat, auch ein richtig starkes Ergebnis. Und ich glaube, Lasse Priester hat auch einfach entdeckt, dass die Mitteldistanz ihm doch sehr gut liegt.
Absolut.
Und er hat zwar im vergangenen Jahr auch immer noch Kurzdistanzrennen gemacht. Ich weiß nicht, wie er das in diesem Jahr geplant hat, ob er da auch noch unterwegs ist, aber auf jeden Fall, die Mitteldistanz funktioniert sehr gut und eigentlich fehlt ihm da noch so der letzte Durchbruch irgendwie. Ich meine, er hat schon den 73 Kraichgau gewonnen auch.
Ja.
Und,
auch einer der schnellsten Läufe auf der 73-Distanz schon hingelegt und so weiter. Also das ist auch mega Konkurrenz.
Aber dann in so einem Feld einen Sieg zu erringen, das wäre dann quasi nochmal so der nächste Schritt für ihn.
Ja. Was man, glaube ich, schon sagen kann, wenn man so auf das Rennen blickt, wie sich es wohl so gestaltet, kann man sagen, wenn da Rico Bogen und Jamie Riddle steht, dann weiß man auf jeden Fall, das Schwimmen wird schnell. Dann da ist auf jeden Fall dann Attacke auf dem Rad angesagt, wenn man Namen wie Christian Hüllenhaug und
Rudy van Berg
und Kyle Smith liest, dann weiß man, okay, da wird auf jeden Fall richtig raufgetreten beim Radfahren. Und Laufen haben wir schon gesagt. Also da haben wir noch nicht über Finn Große Frese noch nicht gesprochen hinten, also zumindest bei Bedarf wäre auch dann Kandidat, schnelles Schwimmen, schnelles Radfahren. Ja. Andreas Halvesberg ist dabei, Nicolas Mann hat so ein bisschen eine leicht frustrierende Saison irgendwie auch auf T100-Rennen hinter sich gehabt. Da bin ich auch gespannt, wie es da jetzt wieder auf die 73-Distanz zurückgeht. Ganz, ganz, ganz viele Namen, unfassbar viele Franzosen, die man vielleicht jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm hat. Antonio Benito Lopez, den man immer irgendwie mit dabei haben muss, auch Kandidat
auch
für
Rad
vorne.
Und Laufstärke.
Ja, also das wird schon, wird sehr, sehr, sehr spektakulär, glaube ich. Die Strecke, wenn wir uns richtig nochmal zurückerinnern, nächstes Jahr, ich war persönlich da noch nicht unterwegs, aber ein wahnsinniges Auf und Ab, wunderschön, richtig Radfahrfähigkeiten angesagt. Man muss richtig alles da sein Material im Griff haben, um da gut rüberzukommen.
Erinnerst du dich noch an die Bilder von Ruben Zipunke?
Absolut. Das böse Wort Centerline Violation spielte eine Rolle. Da werden wir mal gucken, und wie sich das gestaltet dieses Jahr. Es ist auf jeden Fall eine schwere Strecke und ja, wir haben letztes Jahr gesehen, da kann man dann trotzdem hinten rauf noch einen wahnsinnig schnellen Lauf anbringen. Wir haben es angesprochen, Christian Blumenfeld hat gewonnen. Kasper Stornes war sehr, sehr nah mit dran. Für mich damals so das erste Rennen, wo ich gedacht habe, so hoppla. Also der ist zwar jetzt trotzdem hinter Christian Blumenfeld geblieben, aber ja, nur ganz, 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 ganz knapp. Ja. Und auch da dann die Franzosen Hilf mir mal auf die Sprünge.
Simon Vian,
genau. Der war Dritter letztes Jahr, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, also auch wieder mit einem Start. Der, guck mal, der geht nur mit der Startnummer 15 ins Rennen dieses Jahr. Das sagt auch schon viel
das
aus.
Das ist ja frech.
Wer sich alles so da vorne eingefunden hat. Kyle Smith, der jetzt in Singapur gestruggelt hat, aber der ja auf der 70-3-Distanz auch immer zu den Siegkandidaten zu rechnen ist. Er ist ja generell so ein Auf- und Ab-Kandidat, ne?
Ja.
Den man immer mit dazu zählt und mal zahlt er voll ein und ist dabei und mal nicht.
Aber auch ein schwieriges letztes Jahr gehabt und auch nicht so wirklich wieder an die Ergebnisse anschließen können, die er auch im Jahr 2024 hatte, wo man dann auch endlich mal dachte, jetzt hat er es endlich raus und jetzt geht es endlich nach vorne, dann wieder, ja, wie du sagst, wieder ein Abwärtstrend und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht.
Ich bin gespannt. Also er hat selber auch gesagt, dass er nicht weiß, was los war in Singapur. Das sind ja immer, ist ja immer nicht so gut, sage ich jetzt mal so. Aber auf der anderen Seite finde ich auch immer, dass das Singapur-Rennen, ich weiß nicht, wenn es gut läuft, deshalb, ne, dann ist es ein Gradmesser dafür, dass du auch wirklich was drauf hast und auch wirklich mit ganz harten Bedingungen umgehen kannst.
Aber wenn es schlecht läuft, dann kann man es auch nicht allzu ernst nehmen.
Nee, da muss man, glaube ich, auch tatsächlich auch Abstriche machen und sagen, ja gut, habe ich mir anders vorgestellt, aber war jetzt halt
und
nicht
so. Und auch beim Ironman Neuseeland mit dem 11. Platz, natürlich ist er da komplett auf Sieg gegangen und ähnlich wie bei Yelle Gaines in Texas, dann reicht es halt mal und mal reicht es nicht.
Ja, für was es da gereicht hat, war aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der schnellste Radsplit, ne?
Das ist korrekt.
Das ist korrekt, genau. Und fällt Kyle Smith häufig auf der Langdistanz schwer, selbst wenn er dann so gut ist, dann das auch wirklich dann in eine sehr, sehr gute Position umzumünzen am Ende. Auf der 70-3-Distanz ist es, glaube ich, nicht, will ich sagen, einfacher, aber schauen wir mal. Also da hat er auf jeden Fall, glaube ich, seine besseren Ergebnisse gehabt.
Ja. Wird auf jeden Fall auch höchstwahrscheinlich mit Rico Bogen und Jamie Riddle vorne aus dem Wasser kommen. Ist ja auch ein sehr guter Schwimmer. Ich frage mich, wo Rudy von Berg und Christian Höhnhauk dann rauskommen. Das dürfte eigentlich auch so da vorne sein. Und dann wird es richtig Attacke geben auf dem Rad.
Ja, also sind wahnsinnig viele gute Schwimmer dabei. Ja. Ne? Das kann man ja eigentlich bei alle die Kurzdistanzler mit oder Kurzdistanz-Vergangenheit, da sind, werden sich viele vorne einfinden.
Ja, auch Lasse Priester zum
Beispiel.
Ja,
Das wird voll in der Wechselzone, glaube ich. Mm. Schauen wir mal, ob sich jemand absetzen kann. Hier so jemand wie Jamie Riddle, keine Ahnung, dem traue ich ja mal alles zu. Schauen wir mal.
Ja. Der könnte auch einen Rico-Bogen distanzieren.
Ja. Ach, das lässt sich Rico selten nehmen. Na, schauen wir mal. Aber es ist natürlich dann noch ein bisschen Taktik gefragt und so weiter. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Radkurs, da geht es einfach so auf und ab, dass man einfach auch sich absetzen, wenn man sich absetzt mit richtig Kraft und richtig Power, dann spielt Gruppendynamik da, glaube ich, auch nicht mehr so eine Rolle, sondern eben, ob du es schaffst, dich da abzusetzen und vor allen Dingen auch dann die Abfahrtsfähigkeiten, die, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Jo, das war, glaube ich, erstmal das Männerrennen, oder?
Jawohl.
Schauen wir auf die Frauen.
Mit dem nächsten Saisoneinstieg und diesmal ist es keine 70-3-Weltmeisterin, sondern Ironman-Weltmeisterin und zwar die von 2024. Laura Philipp gibt ihren Saisoneinstieg in Aix-en-Provence. Das erste Rennen für sie in der Saison, auch in Vorbereitung auf den Ironman Hamburg und dann auch schließlich auf die Challenge Rot.
Ja, und sie hat sich ja wirklich lange Zeit gelassen, oder? Also mir geht das zumindest so. Ich meine, vielleicht ist man auch ein bisschen irritiert, nur dadurch, dass andere auch sehr frühen Einstieg dann gewählt haben, eben mit dem frühen Start der Pro Series. Laura Philipp hat das aber schon öfter gemacht auch, mal gewollt, mal nicht gewollt. Also auch, ne, manchmal spielen auch gesundheitliche Probleme eine Rolle, ob man vielleicht ein bisschen später einsteigen kann. Auch sie jetzt nochmal einen Rückschlag gehabt, ne, hat Bilder von sich aus dem Krankenhaus geschickt, hat aber gesagt, ja, mir geht's gut, ohne jetzt weiter spezifischer zu werden, wo die Schmerzen, die sie hatte, letztendlich hergekommen sind. Aber man hat sie jetzt zumindest in den letzten Tagen wieder laufen sehen, hat wieder trainieren sehen. Mal gucken, wie weit sie das wieder in den Griff gekriegt hat. Denn das wird sie müssen, denn sie hat auch hier richtig, richtig starke Konkurrenz. Also gerade auch im Hinblick auf die 70-3-Distanz. Jetzt hätte ich fast gesagt, wo Laura Philipp... Nee, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, Laura Philipp ist stärker auf der Langdistanz als auf der 70-3-Distanz. Ich glaube, das kann man sagen. Aber sie hat auch hier auf der 70-3-Distanz schon Siege eingefahren, auch gegen starke Konkurrenz. Aber ich bin wirklich gespannt, weil da sind so ein paar Namen auf der Liste, wo ich denke so,
Ja.
Ich weiß gar nicht, müssen wir tippen? Wollen wir tippen am Ende noch?
Das machen wir dann spontan.
Das machen wir spontan. Aber wir sagen erstmal, gegen wen sie antritt. Denn die 1, die hat nicht Laura Philipp, sondern die hat Marjolaine Pierret, die Vorjahressiegerin.
Ja.
Auch mit einer richtig krassen Radattacke im letzten Jahr, ne, wo sie richtig gezeigt hat, hat sie mal draufgetreten irgendwie, kommt ja und lebt ja, oder was heißt kommt, aber lebt in Nizza, das haben wir schon oft thematisiert, da kann man sie trainieren sehen, das sind ihre Hausstrecken und die sind ähnlich, ne, da geht's auch rauf und runter.
Und kennt auch Aix-en-Provence, weil da hat sie studiert.
Ganz also. Genau, das war der Punkt, ihre Studienstadt, genau. Und Laura Philipp haben wir schon gesagt und dann Tanja Neubert.
Ja, die 73 WM Dritte, schon mal ein gutes Vorzeichen, wenn man sich so nennen kann und Absolut. Bei einer Mitteldistanz an den Start geht.
Und wenn die Mitteldistanz gar nicht das Hauptziel ist.
Ja, das kommt noch dazu, weil Tanja Neubert, wir wissen es alle, eigentlich Kurztanzlerin, hat am Montag ist es sogar soweit, die Olympia-Qualifikationsphase startet, sich überlegt, okay, dann hole ich mir noch die Quali für die WM in Nizza, wenn alles gut läuft. Genau, sie ist am Start und ja, nach ihrem dritten Platz in Marbella ist sie natürlich auch schon eine der Favoritinnen, das muss man einfach so sagen. Und hat auch schon ihren Saisoneinstieg gegeben auf der Kurzdistanz beim WTCS-Auftakt in Samarkand, wurde sie jetzt auch Neunte. Also da schon mit einem Top-10-Ergebnis wieder richtig gut in die Saison gestartet und ich bin sehr gespannt, was es dann am Ende wird, weil ich sag mal so, für eine Kurzdistanzlerin ist das Schwimmen vielleicht nicht auf dem Niveau, wie es bei anderen Kurzdistanzlerinnen ist. Könnte da eine kleine Lücke entstehen, dass sie eine ganz klare Laufstärke hat, das steht außer Frage und dass sie da wahrscheinlich eine der besten Athletinnen im Feld ist. Beim Radfahren finde ich, ist immer noch so ein kleines Fragezeichen. Sie hat da schon dran gearbeitet und ist auch viel besser geworden, aber ich weiß nicht, wie das dann auch ist gegen so Athletinnen wie Marjolaine Pierret da dann oder auch India Lee, Imogen Simmons, die auch am Start sein werden.
India Lee hat den Stecker gezogen, ich stehe auch nicht mehr drauf.
Warum habe ich die veralteten Listen?
Ich habe sie mir gerade eben erst ausgedruckt, deswegen bin ich hier so gut informiert.
Imogen also, Simmons steht aber noch drauf.
Genau, Imogen Simmons steht drauf. Und
Fenella Langridge steht auch noch drauf.
Ja.
Also da bin ich sehr gespannt, weil auch gegen Lucy Charles Barkley oder Taylor Nipp dann in Marbella im vergangenen Jahr war da auch kein Blatt gewachsen, sag ich mal.
Kein Kraut gewachsen, heißt das.
Kein Kraut gewachsen.
Ja. Und trotzdem, ich musste gerade selbst nochmal nachgucken, sie hatte die 8 beste Radzeit in Marbella und da ging es natürlich auch richtig zur Sache. Ja. Also so ohne dass ich jetzt vor Augen habe, ob man die Kurse 1-1 ging, so übereinander legen könnte, aber da waren auch, ist auch Rampen auf und ab, viel Anstiege. Das spricht ja schon dafür, dass das, das ist, man kann jetzt nicht sagen, dass es ihr nicht liegt, das hast du auch nicht gesagt, aber deswegen, also da glaube ich schon, da darf schon was passieren. Und richtig gespannt bin ich auch auf Lisa Perterer, die ja eigentlich in Texas einsteigen wollte und da krankheitsbedingt zurückgezogen hat, die ja auch so ein Profil mitbringt, was einfach auch richtig, richtig schnell werden kann.
Ja.
Und wenn ich mir das alles so angucke, das wird hart und auch vor allen Dingen sehr, sehr schwer zu tippen. Imogen Simmons ist auch so eine Kandidatin, ne? Auch nach ihrer langen, unfreiwilligen Pause, die sie einlegen musste, hat ja schon ihren ersten Einstand wieder gegeben. Ich bin gespannt, wo da so ihre Reise hingeht. Die war ja auch schon sehr, sehr, sehr gut dabei. War jetzt Dritte an der Gold Coast bei der T100. Aus dem Stand, also nicht ganz aus dem Stand. Ne? Sie hat ja ist ja quasi ganz am Ende der vergangenen Saison wieder eingestiegen.
Genau.
Aber da werden die Karten jetzt schon ganz neu gemischt irgendwie. Und das ist auch eine gute Schwimmerin, sehr gut auf dem Rad. Sehr gut beim Laufen, eigentlich auch keine Schwächen, Schwächenkandidatin. Und insgesamt habe ich, lass mich gerne überzeugen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Laura Philipp das ganz schön schwer haben wird, den Sieg nach Hause zu fahren.
Ja, den Eindruck habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem Natürlich, vor dem Saison-Einstieg ist es immer schwer, jemanden zu tippen, weil man einfach noch nichts gesehen hat. Und wir haben leider auch keinen Einblick in die Trainingsdaten, auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde. Ja. Und auch, ja, mit diesem Post aus dem Krankenhaus auf jeden Fall Verwirrung irgendwie gestiftet.
Ja, total, weil es auch natürlich, ja, ich sag jetzt mal was, aber auch nicht was. So ja. Richtig. Ist natürlich ihre Entscheidung, was sie von ihrer Gesundheit preisgibt, aber das hat mich schon irgendwie irritiert. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, in der allgemeinen Diskussion, wenn man so die ganze Triathlon-Welt so verfolgt, ist auch, sind natürlich jetzt ganz andere Namen, die diskutiert werden. Ne, es geht sehr viel um Suve Lovset, es geht viel um Taylor Nipp, dann ja, selbst so Namen wie Lucy Charles Barkley werden schon wieder nur so, also werden so diskutiert, dass man sagt, ja, sie kommt wieder, die gibt's wieder und die kommt wieder, das ist ein erstes Zeichen wieder, ne, sie trainiert wieder und so weiter. Über Laura Philipp wurde gar nicht geredet, kann man eigentlich so sagen, ne, weil einfach es gab nichts zu erzählen. Es hat sich nichts geändert und ja, entweder sorgt sie jetzt dafür, dass sie alle Zweifler, ja, was heißt Lügen straft, aber sagt irgendwie so, ja, habt ihr euch vertan mit einer sehr, sehr guten Leistung. Ja, oder es wird so eine, also was auch immer sie sich vornimmt, können wir ja auch nicht sagen, wie, mit was für einem Ziel sie da jetzt reingeht, ob sie sagt irgendwie so, ja, da muss es jetzt schon mal richtig knallen, bevor ich jetzt hier die erste Langdistanzen mache, oder ob das so aufgelaubt ist. Also man kann ja davon ausgehen, dass sie die Pro Series nicht ins Auge fasst als Gesamtwertung, das passt nicht zu ihrem Rennkalender, wobei sie natürlich da auch Punkte sammeln wird, ne, bei den Rennen, die sie sich vorgenommen hat, aber es wird sehr, sehr, sehr spannend. Ja, das wird ein richtig gutes Rennen bei den Männern und bei den Frauen. Ist ja auch nicht immer so, dass beide Felder so ausgeglichen stark besetzt sind, dass man, finde ich, es gibt hier keinen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, keine echten Top-Favoriten, oder? Wo man sagt, nee, darauf wird es hinauslaufen.
Deswegen auch mit dem Abstimmen oder dem Tipp für dieses Rennen, ich könnte mich jetzt nur sehr schwer festlegen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich auch. ich auch. Es wird schwer. Also keine Ahnung, bei den Frauen habe ich irgendwie das Gefühl, dass Lisa Perterer
ja
das machen könnte. Oder Imogen Simmons.
Komm, wollen wir komm,
es
wir
ist ja nur, es ist ja nur geraten. Ja, komm, wir machen, wir tippen nur das Podium ohne 1, 2, 3. So ein richtiger Lappentipp.
Ja.
Ja, genau. Dann
passt ja zu uns.
Ja, dann sage ich Lisa Perterer, Imogen Simmons und Laura Philipp. Nee, es ist ganz schwer. Oder Tanja Neubert? Ich nehme Tanja Neubert noch mit.
Anstelle von?
Laura Philipp. Also mein Podium besteht aus Lisa Perterer, Tanja Neubert und Imogen Simmons.
Dann mache ich Tanja Neubert, Imogen Simmons und Laura Philipp.
Ja, dann schauen wir mal. Und wir haben noch gar nicht über diejenige geredet, die den schnellsten Laufsplit des Tages haben wird. Daniela Kleiser.
Das ist richtig. Ja. Auch Daniela Kleiser ist wieder am Start nach ihrem vierten Platz beim 73 Valencia und dem 11. Platz bei den Gold Coast T100. Wieder gut in die Saison gefunden nach ihrer Krankheit der Herzbeutelentzündung. Alles darüber könnt ihr auch noch bei uns auf dem Kanal im Triathlon Talk mit ihr nachhören, der vor ein paar Wochen online gegangen ist, kurz vor ihrem Rennen in Valencia. Zu ihrem Winter und zu ihrer Krankheitsgeschichte, wie genau das alles vonstatten ging und wie sie wieder zurück in den Sport gefunden hat. Und was bei diesen beiden Rennen ja schon überzeugt hat, war wieder, dass sie die schnellsten Laufsplit hatte. Ja. Und das bei den Gold Coast T100 mit 4 Wochen Lauftraining und bei Valencia dann mit 8 Wochen Lauftraining.
Und das Ganze aus einem Zustand, wo nicht mal Spazierengehen erlaubt war. Ne? So richtig, also wirklich dieses berühmte, ich muss wieder von vorne anfangen, das hat jetzt hier wirklich mal Bestand. Aber man kann immer noch sehen, ne, was der Körper noch imstande ist zu leisten, sich an das zu erinnern. Selbst wenn man selber Zweifel hat, ob man da wieder hinkommen kann,
ja,
man kann offensichtlich. Also das wird richtig, richtig interessant. Hat ja selber gesagt, dass sie in Valencia noch ein bisschen auch noch andere Fehler gemacht hat. So. Mal gucken, wie sie das abstellen kann. Aber ja, das wird natürlich interessant. Und ich habe gesagt, sie holt den schnellsten Laufsplit. Das muss sie natürlich erstmal tun. Und da kriegt sie natürlich auch noch Konkurrenz. Aber das macht sie halt meistens.
Ja,
schauen wir mal.
Könnte man von ausgehen, dass es so kommen wird.
Gut, jetzt hauen wir mal dein Männerpodium raus.
Mein Männerpodium, ich lege mich sogar auf den Sieger fest.
Oh.
Das ist Lasse Priester. Und dann würde ich noch, ich glaube, Rudi von Berg und Rico Bogen mitnehmen.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch jemanden anders noch mit einem Außenseiter-Tipp nach vorne katapultieren soll, aber Rico Bogen, glaube ich auch, ergibt sich aus der Renndynamik, das wird er sehr gut machen. Ich muss mal eben einmal gucken. Wie ist denn Rudi von Berg so in die Saison gekommen?
Jetzt macht er kein Hexenwerk draus.
Doch, ich will doch hier auch keinen Quatsch erzählen. Ich muss doch einmal muss ich gucken. Ah, 5. in Texas, 15. nur in Oceanside, 7. in Dallas. Nee, den nehme ich nicht. Ich nehme Lasse Nigel Priester, ich nehme Kyle Smith und ich nehme Rico Bogen.
Okay.
Ja, so mache ich's.
So mache ich's.
Und sehr den gut. Schnellsten Ratsplit hat Christian Höhnhauk.
Oder, das sowieso.
Oder Finn Groß. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Wir raten doch hier auch nur. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber es ist schön. Selten, dass ich so eine zerrissene Meinung zu einem Rennen hatte.
Wann kriegen
wir
die Glaskugel fürs Büro?
Ja, das wäre gut. Dann weiß man, dann kann man ein bisschen vorarbeiten. Also, das wird ganz, ganz spannend. Checkt's aus auf trimark.de, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst zur Übertragung und so weiter. Pro Series ja endlich wieder, auch dann mit Live-Bildern. Das ist immer schön. Gut, und wir haben es gesagt, ein weiteres Rennen gibt's noch, das machen wir nicht in aller Ausführlichkeit, aber dass ihr es schon mal gehört habt, falls ihr nicht schlafen könnt, denn das ist Voraussetzung bei diesem
auf
Rennen.
Jeden Fall.
WTCS in Yokohama.
Oder ihr seid sehr früher Frühaufsteher und wollt um 3 Uhr schon beim Frühstücken Triathlon gucken.
Ja, Zeitverschiebung des Todes. Lohnt sich aber, weil gute Felder.
Auf jeden Fall. Und extrem gute Felder. Und ein Kandidat sticht für mich ja persönlich da am meisten heraus. Du hast ihn gerade schon bei den Marathonleistungen angesprochen. Das ist natürlich Olympiasieger Alex Yee, der sein Kurzdistanz-Comeback gibt. Nachdem er ja schon ein Jahr Abstinenz hatte quasi. Er hat zwar im vergangenen Jahr ein WTCS-Rennen gemacht in Frankreich.
Ansonsten, ich glaube, das war eine Sprintdistanz, ne? Kann das sein?
Das kann sein.
Ja, also ich glaube, über die Distanz war er wirklich schon richtig, richtig, richtig lange nicht mehr am Start.
Genau, und der wird jetzt sein Comeback geben. Das ist richtig. Das letzte Rennen über die Kurzdistanz war am 20. Oktober 2024.
Ja. Wir alle wissen, was er gemacht hat in der Zeit, nämlich die Beine in die Hand genommen und fantastische Marathonleistungen aufgestellt. Da stellt sich natürlich die Frage, also der hat ja natürlich nie aufgehört, Triathlon-Training zu machen, ne? Also ganz so ist es dann ja doch nicht bei allen Kilometern, die er auch auf der Laufstrecke dann abgerissen hat. Aber das hat er natürlich nicht gelassen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil natürlich so Leute wie Matt Hauser ihm das ganz und gar nicht einfach machen wollen, hier einfach so wieder anknüpfen zu können, ne? Sprich, schnelles Schwimmen, kriegt er da die Spitzengruppe? Ja, nein. Kann man sich dann am Ende, was kann man noch machen? Nicht mehr so wahnsinnig viel wahrscheinlich beim Laufen, wenn man nicht vorne mit dabei ist. Und das wird die große Frage. Am Ende spielt das alles keine so überragend große Rolle, weil die Punkte erst nach Yokohama anfangen zu zählen und der Olympiasieger sicher Mittel und Wege finden wird, wieder in den Olympiakader zu kommen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und auch die beiden Namen, die ja im ersten WTCS-Rennen in Samarkand die größte Rolle gespielt haben, Vasco Vilasa und Henry Graf, werden beide nicht am Start sein. Du hast gerade angesprochen, Matt Hauser ist natürlich da und dann wird es wahrscheinlich auch wieder zu diesem Duell und Aufeinandertreffen von Matt Hauser und Alex Yee kommen. Dazu kommt natürlich noch andere Kandidaten. Aus deutscher Sicht vor allem Tim Hellwig, der da eine interessante Rolle spielt, der ja auch schon in dieser Saison wieder stark zurückgekommen ist, auch in China schon ein sehr gutes Rennen hatte. Und da bin ich sehr gespannt, was da so gehen wird.
Und du hast bestimmt auch das Frauenfeld für uns am Start. das ja noch deutlich stärker besetzt ist, auch kann man bei den Frauen, bei den deutschen Frauen, wenn man Hinblick auf die deutschen Frauen, kann man glaube ich schon so
der
sagen.
Der deutsche
oder?
Kader ist sehr gut aufgestellt in Yokohama, möchte ich fast sagen. Erstmal mit der Weltmeisterin Lisa Tertsch, mit Laura Lindemann, über die wir gerade schon ausführlich gesprochen haben, mit Nina Eim, die ja den Weltcup auf Lanzarote gewonnen hat, mit Annika Koch und Franka Rust, die in diesem Jahr auch schon richtig gute Vorstellungen gezeigt haben. Julia Bröcker ist ebenfalls dabei, also richtig breit aufgestellt auch, und ich glaube, das würde es den anderen Nationen sehr schwer machen. Die größten Favoritinnen natürlich erstmal in dem Feld, neben den ganzen vielen Deutschen, die ich gerade genannt habe, Beth Potter und Jean Leher. Jessica Fullegar, auch wieder ein interessanter Name, die ja bei den T100 in Australien ihr Mitteldistanzdebüt gegeben hat und da direkt den zweiten Platz abgeräumt hat. Auch auf die sollte man ein Auge haben. Tilda Manson aus Schweden, auch in den vergangenen Jahren immer richtig gute Leistung gezeigt, auch noch eine sehr junge Athletin. Ich glaube, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Und das Frauenrennen startet ja auch schon ein bisschen. Ja, das Frauenrennen startet um 3.15 Uhr. Okay, die Männer sind um 6 Uhr dann am Start.
Ja, wahnsinnige Zeiten, aber ja, das wird ein richtig, richtig vollgepacktes Triathlon-Wochenende. Wir freuen uns richtig darauf. Wie gesagt, ne, trimark.de findet ihr alle Vorberichte, alle Einordnungen, wo die Reise hingeht. Und dann natürlich auch, falls ihr nicht so früh aufstehen wollt, könnt ihr auch da nachlesen, dann wie das Rennen ausgegangen ist. Und wir reden darüber natürlich in der kommenden Woche auf allen Kanälen.
So ist es.
Und mit diesem Schlusswort machen wir den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.